Gehen Vers für Vers durch den Galaterbrief und sind heute im Kapitel 4. Es geht noch immer um das Gesetz und unsere Beziehung zum Gesetz als Gläubige. Kapitel 3, Vers 24 hat der Paulus gesagt, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Das Gesetz ist unser Zuchtmeister, dieser Pädagogos, dieser Sklave, dem die unmündigen Kinder anvertraut waren, der sie begleitet hat bis ins Erwachsenenalter, bis sie mündig waren. Und dann hatte dieser Sklave seine Aufgabe erfüllt, wenn dieser kleine Bub groß geworden war und ein erbberechtigter Sohn geworden ist, selbstverantwortlich. Dann hatte dieser Pädagogos, dieser Zuchtmeister, seine Aufgabe erfüllt. Paulus wird uns jetzt den Kontrast geben zwischen einem mündigen Sohn und einem unmündigen Sohn, zwischen einem Sklaven und einem erbberechtigten Sohn, einem Freien. Kapitel 4, Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Hey, du kannst der Sohn von Bill Gates sein. Ich weiß nicht, ob der einen Sohn hat. Aber du kannst das reichste Kind der Welt sein. Aber wenn du klein bist, wenn du minderjährig bist, kannst du nicht die Kreditkarte verwenden von ihm oder einen Scheck ausfüllen. Sondern es geht erst, wenn du volljährig bist. Du bist unmündig. Du hast die Verheißungen. Du hast den Reichtum, potenziell, aber du kannst den Reichtum nicht genießen. Du bist Erbe, aber du bist noch nicht frei. Du unterscheidest dich in diesem Sinn nicht von dem Sklaven, der dich begleitet, der dich erzieht. Vers 3, so waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Wir, bevor wir zu Jesus gekommen sind, waren versklavt in der Welt, in all diesen Dingen, die wir getan haben und wir wussten nicht besser, haben unser Leben zerstört. War sinnlos, wir waren gefangen, ohne Hoffnung. Und für die Juden, die waren unter dem Gesetz versklavt. Genauso diese äußeren Ansprüche, diese Regeln, diese Dinge. Das ist das Problem am Gesetz. Das Gesetz ist an und für sich gut, die Gebote Gottes. Das Gesetz sagt uns, was wir tun sollen. Aber das Problem ist, das Gesetz gibt uns halt die Kraft, das zu tun, was wir tun sollen. Und das ist frustrierend. Es versklavt uns, es verdammt uns. Das ist die Aufgabe vom Gesetz. Und wir sollen so frustriert werden, dass es uns zu Jesus Christus hintreibt. Dass wir dann durch Vertrauen auf ihn gerettet werden und nicht durch Werke. Nicht, weil wir es verdienen, sondern weil Jesus es für uns verdient hat. Und genauso, dass Gott uns segnet, nicht weil wir es verdienen, sondern weil Jesus es für uns verdient hat. Vers 4, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Zu dem perfekten Zeitpunkt hat Gott seinen Sohn Jesus gesandt. Und er hat uns losgekauft davon, dass wir verdammt waren, uns aus eigener Kraft zu Gott hinzuarbeiten und wir haben es nicht geschafft. Jesus ist gekommen und hat unsere Sünde getragen am Kreuz, hat das Trennende weggenommen von dem Vater, dass wir jetzt als Kinder in Beziehung mit ihm stehen können, dass er uns segnen kann, dass wir diesen Reichtum empfangen können, den wir in ihm haben. Er hat uns losgekauft. Er hat es für uns getan, was wir aus eigener Kraft nicht tun konnten. Was wir nicht geschafft haben. Wir waren versklavt in Schuld und in Hoffnungslosigkeit. Aber Jesus hat uns losgekauft, heißt es hier. Das ist ein Bild vom Sklavenmarkt damals. Einen Sklaven loskaufen heißt, den Preis bezahlen, um ihn freizulassen. Das war möglich. Damals. In Rom gab es viele Sklaven und du konntest hingehen und den Preis bezahlen und dann sagen, okay, du bist frei. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Und er hat es getan, nicht nur damit wir frei sind, sondern er hat uns losgekauft, damit wir die Sohnschaft empfingen, hier im Vers 5. Diese Sohnschaft ist eine Position, die Position eines Erben. Er hat nicht nur unsere Schuld weggenommen, sondern er hat uns in diese Position versetzt, dass wir Erben sind von all dem, was Gott für uns hat. Jesus hat am Kreuz gewissermaßen unsere Position eingenommen. Und wir, in einem gewissen Sinn, können jetzt seine Position einnehmen. Ich meine, wir werden nie Jesus gleich sein, aber von der Position her, wir werden erbberechtigt wie er, wir werden adoptierte Kinder Gottes. Und in diesem Sinn erben. Der Vater behandelt uns wie Jesus. Wir sind jetzt seine Söhne. Und wenn ich Söhne sage, wenn die Bibel Söhne sagt, meint es auch immer die Töchter. Wir haben jetzt Anteil an seinem Erbe. Wir haben jetzt in Jesus Zugriff zu diesem Reichtum, den der Vater für uns hat. Jesus hat uns nicht gekauft, um uns zu Sklaven zu machen, sondern Jesus hat uns gekauft, um uns zu Söhnen, zu seinen Kindern zu machen. Nicht, dass wir eine Arbeitsbeziehung haben mit ihm, der Sklave und sein Meister, sondern eine Liebesbeziehung zwischen dem Papa und dem Kind. Vielleicht können wir einen Moment innehalten und uns überlegen, welches Bild beschreibt er meine Beziehung mit Gott? Diese Arbeitsbeziehung, Sklave, Meister, wo ich äußere Werke tue und dann werde ich belohnt dafür oder nicht, je nachdem, was ich getan habe. Dann verdiene ich mir die Anerkennung von ihm, sozusagen ein Arbeitsvertrag. Und wirklich, wenn wir in so einem Arbeitsvertrag drin sind, die menschliche Tendenz ist, so wenig wie möglich zu tun. Gerade das zu erfüllen, was da drinnen steht. Und nicht mehr. Und dann halten wir die Hand auf und sagen, okay, jetzt habe ich es verdient. Jetzt will ich meinen Lohn haben dafür. Schaut unsere Beziehung mit Gott so aus? Oder ist es mehr eine Vater-Sohn-Beziehung? Und was hier nicht gemeint ist, ist der Vater und das kleine unmündige Kind, sondern Beziehung zwischen dem Vater und einem mündigen Sohn, einem verantwortlichen Sohn. So eine Liebesbeziehung, der Papa, den du liebst und den du ehrst. Und du arbeitest mit deinem Vater gemeinsam an irgendeinem Projekt und es macht Spaß. Und du genießt die Gemeinschaft mit ihm und du lernst von seiner Erfahrung. Und die Stunden vergehen viel schneller, als dir das vorkommt. Und wenn ihr fertig seid mit dem Projekt, sagt der Papa, hey da, ich gebe dir ein bisschen was dafür. Und du bist fast beleidigt und sagst, ach, na, ich ist mir unangenehm, ich lasse es. Ich mache das ja gern. Und ich liebe dich, Vater, es war eine tolle Zeit. Und danke, dass ich mit dir da gemeinsam schaffen durfte. Und der Vater sagt, ah, ich weiß, du tust das nicht wegen dem, was du kriegst, aber weißt du was, ich liebe dich, mein Sohn, und ich will dich trotzdem segnen. Ja, da nimm das. Das ist die Beziehung, die Gott sich mit uns wünscht. Deswegen ist Jesus gekommen. Nicht, um uns von der Sklaverei in der Welt wieder zu Sklaven im Reich Gottes zu machen. Das war nicht sein Zweck. Diese äußeren Regeln. Von äußeren Regeln bestimmte Arbeitsbeziehung. Gott hatte viel mehr vor. Er wollte so eine Vater-Kind-Beziehung, eine Liebesbeziehung, wo eine unglaubliche Freiheit drinnen ist. Und die Motivation für alles, was wir tun, ist Liebe. Kein Arbeitsvertrag. Wenn wir noch in dieser gesetzlichen Art der Beziehung mit Gott sind, dass wir diese Geschäfte mit ihm machen, dass wir versuchen, was von ihm zu verdienen. Gott, ich bete eine Stunde pro Tag und dafür gibst du mir Frieden. Oder ich halte brav meine stille Zeit und dafür segnest du mich. Naja, wenn wir noch diese gesetzliche Art der Beziehung haben, dann hat Gott noch mehr für uns. Dann sind wir noch nicht zur vollen Reife gelangt. Dann sind wir in einem gewissen Sinn noch unmündige Kinder. Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, Sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Abba ist das aramäische Wort für Papa. Mehr, es ist so ein Ausdruck, der liebevoll ist, der Nähe impliziert. Vers 7 also, bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Weil wir Söhne sind, haben wir auch den Geist seines Sohnes. Im Römerbrief im Kapitel 8, die Verse 15 und 16, schreibt der Paulus, denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Weil wir Söhne Gottes sind, haben wir den Geist Jesu in unserem Herzen. Und wir rufen gemeinsam mit ihm, aber Papa. Und das drückt Nähe, das drückt Beziehung aus. Wir rufen nicht zu ihm in dem Verlangen, ihn zu manipulieren oder was von ihm zu bekommen, so wie das kleine Kind. Ich konnte nichts anderes denken als der Kleine, der am Klo sitzt und schreit, fertig, Papa, könnt ihr euch noch erinnern? Es waren Zeiten. Aber wir sind darüber hinaus von der Beziehung. Wir sind erwachsene, verantwortliche Söhne, die diese Nähe, die Einheit mit dem Vater suchen. Deswegen rufen wir zu ihm. Und wir haben seinen Geist in uns als seine Söhne. Und das macht den ganzen Unterschied. Wir werden in gewissem Sinn Teilhaber an seiner Natur. Und je älter, je reifer wir werden, desto ähnlicher werden wir dem Vater. Wie, als wir kleine Babys waren, waren wir sowieso alle hässlich. Und da war es, naja, ich glaube, er hat die Nase vom Papa, aber ist noch nicht so ganz klar. Aber dann, wie wir älter geworden sind, ist es immer klarer geworden, wem wir ähnlich schauen. Also wenn wir, je reifer, je älter wir werden, desto ähnlicher werden wir unserem Vater. Das Gesetz, wie gesagt, zeigt uns nur, dass wir diese Natur brauchen, dass wir mehr wie unser Vater sein müssen. Aber es war kraftlos, es hat uns nur zu ihm hingetrieben und das war auch der Zweck davon. Aber jetzt, wo wir Söhne sind, in Jesus Christus wohnt der Heilige Geist in uns. Und Gott wohnt durch seinen Geist in unserem Herzen und er hat sein Gesetz auf unsere Herzen geschrieben und er gibt uns seine Wünsche, sein Verlangen in uns. Und dann lebt er in uns und erfüllt seine Absichten in uns und durch uns. Und das ist die wunderbare Beziehung, zu der Jesus uns erlöst hat. Wir sind so gesegnet, wir sind so beschenkt. Das ist, worum es geht. Vers 7, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur aus nicht Götter sind. Die Galater haben den Götzen gedient. Ein Götze ist das, was immer du zum Zentrum deines Lebens machst. Was immer, wo das, worum dein Leben kreist, was die erste Priorität ist, das Wichtigste. Das ist dein Gott und wenn es nicht der wahre Gott ist, dann ist es ein Götze. Und die Galater hatten ihren Fruchtbarkeitsgott und sie haben bestimmte Rituale eingehalten, um ihm zu gefallen, gewisse Feste gefeiert zu bestimmten Zeiten, haben versucht, ihm gütig zu stimmen, haben ihn geopfert, wenn es dran war. Und dann gab's die Göttin der Liebe, das war wirklich so eine Sexgöttin mehr. Und auch da ist man zu seiner Zeit in den Tempel gegangen, hat die Rituale, die Kulte ausgeführt, um sie gütig zu stimmen. Und jeder hatte noch seinen Hausgötzen. Es war vielleicht irgend so ein kleiner dicker Kerl, der im Lotussitz da sitzt und sie haben ein Räucherstäbchen hingestellt und gebetet zu bestimmten Zeiten, die vorgeschrieben waren, um ihn zufriedenzustellen. Dass er die Familie segnet. Und auch wir hatten so unsere Götter. Wir hatten den Gott mit den vier Rädern. vor dem wir uns so jeden Sonntagmorgen niedergeworfen haben und gewaschen haben und poliert haben. Oder so eine Art Liebesgott, wo wir vielleicht zu jedem bestimmten Tag, wo da diese bestimmten Fernsehfilme waren, Liebe und so weiter, oder ich weiß gar nicht, wie die heißen, bestimmte Zeiten eingehalten haben und dann Samstagabends in der Disco auf der Jagd waren. Oder dann gab es noch so einen kleinen fetten Kerl und den haben wir regelmäßig trainiert. Im Fitnessstudio vielleicht. Und das tägliche Ritual vor dem Spiegel. Und wir haben den so geliebt, aber der hat uns versklavt, dieser Kerl. Hat uns gefangen genommen, vereinnahmt. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kannte, dientet ihr denen, die von Natur aus nicht Götter sind. Hey, wir haben für Dinge, für Personen, für uns selbst gelebt, für Dinge, die nicht Gott sind. Wir haben das zum Höchsten gemacht, was vergänglich ist, was unvollkommen ist und die nicht Gott sind. Vers 9. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, den wahren, den lebendigen Gott, den Gott der Bibel, unseren Schöpfer, der uns liebt und der allein uns Sinn geben kann, der allein es wert ist, dass wir für ihn leben. Er ist der, nach dem unser Herz sich sehnt. Und wir haben durch Gottes Gnade, als wir ihn erkannt haben, konnten wir diese Imitationen durch das Original ersetzen. Zum ersten Mal in unserem Leben waren wir wirklich frei von diesen Dingen. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von neuem dienen wollt? Diese jüdischen Gesetze, diese Rituale, diese Traditionen. Und Paulus sagt, im Vergleich zu Gottes Gnade, zu dem, was Gott für euch hat, ist es armselig, ist es schwach. Und das sind alle Götzen. Im Vergleich zu Gott, das ist schwach, das ist armselig. Wir sehen, ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Was tut ihr? Verbrennt wieder Weihrauch, ihr wiederholt wieder dieselben Gebete, immer und immer wieder, zur selben Zeit, ihr schneidet die Haare wieder nach dem gleichen Haarschnitt. Ihr zählt wieder eure Schritte am Sabbat, um ja nicht zu viel zu machen. Seid wieder zurück zur Gesetzlichkeit, zu diesen Ritualen, die ihr als Heiden gekannt habt, wo ihr wieder versucht, euch was von Gott zu verdienen, weil ihr euch brav an diese kleinen dummen Regeln hält. Und Gott hat euch befreit von dem Zeug. Paulus sagt, Mann, habe ich euch die gute Nachricht von Jesus? Habe ich euch das umsonst gebracht? Es ist irgendwas in uns, was sich zu Gesetzlichkeit, zu Ritualen, zu äußeren Dingen, zu Regeln hingezogen fühlt. Ich glaube, das ist unser alter Mensch, unsere alte sündige Natur. Die fühlt sich angezogen von diesen Dingen, weil die will Dinge tun. Dann kann ich mich nämlich meiner Leistungen rühmen. Und ich kann stolz herzeigen, wie gut ich bin und vor allem, wie schlecht du bist. Diese gesetzliche Mentalität ist so dieses Macho-Christentum. Hey, wir sind die geistlichen Machos. Das schließt dich uns an. Wir sind die geistliche Elite. Wir sind die Härtesten. Wir sind die Radikalsten. Wir bezahlen den Preis für die Nachfolge. Ja, wir sind wenige, aber wir sind radikal. Wir sind die wenigen Auserwählten, die geistlich wirklich reifen. Wir sind sozusagen Gottes Elitetruppe. Und ja, wenn du dich uns anschließt, es ist zwar hart, wir haben die schwersten Ansprüche, aber dafür bekommen wir auch den besonderen Segen von Gott. so diese gesetzliche Mentalität. Und die Gesetzlichen haben die Galater überzeugt, dass sie bessere Christen wären, wenn sie das Gesetz halten würden, diese jüdischen Traditionen. Und die geistlichen, die galatischen Christen, die wollten geistlich wachsen. Und wie auch wir alle, wir wollen geistlich wachsen. Aber es war der falsche Weg. Sieh, der Gesetzlichkeit gibt uns den Anschein von geistlicher Reife, aber in Wahrheit führt es uns zurück zur Kindheit. Das ist ein Rückschritt, das ist das Argument, was der Paulus hier sagt. Gesetzliche Menschen denken, dass sie geistlich reif sind, aber wirklich, sie sind so wie kindische Erwachsene. Und ich meine, ihr kennt es, wenn ihr schon mal erwachsene Leute gesehen habt, die so kindisch sind, so. Ich meine, ist peinlich. Sieht nicht gut aus. Ist ein Rückschritt, wenn wir als Erwachsene wieder kindisch werden. Paulus sagt, was tut ihr? Gesetzlichkeit ist nicht der Weg zu geistlicher Reife. Das ist ein Schritt zurück. Ihr glaubt, ihr geht's voran, aber in Wirklichkeit geht ihr retour. Wieder in dieses selbe fleischliche, weltliche Zeug, in dem ihr vorher gesteckt wart, bevor ihr Jesus kennengelernt habt. Es ist kein Fortschritt, es ist ein Rückschritt, wenn wir gesetzlich sind. Jesus ist gekommen, um euch frei zu machen und nicht wieder zu versklaven. Und ihr Galater, ihr seid in einem gewissen Sinn von der Uni der Gnade zurückgegangen zum Kindergarten des Gesetzes. Und das ist Torheit. Das soll nicht so sein. Und Paulus sagt hier, sehr schön im Vergleich, das Gesetzliche ist schwach und armselig. Ihr Galater, ihr tauscht die Kraft des Evangeliums gegen die Armut des Gesetzes. Die Freiheit gegen Gebundenheit. Den Reichtum gegen Armut. Die Kraft gegen Schwachheit. Leute, wenn wir Gottes Gnade verlassen und das, was Jesus für uns getan hat, das Einzige, was uns noch bleibt, ist unser Fleisch. Und die Bibel sagt, unser Fleisch ist schwach. Römerbrief im Kapitel 7 sagt der Paulus, in mir, das heißt in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Das ist das Problem. Wir können unsere Regeln nicht halten. Wir können uns nicht zu Gott hin verdienen. Nur Liebe und die Kraft des Heiligen Geistes kann Gehorsam hervorbringen. Oder Heiligkeit oder Reife. Nicht Gesetzlichkeit oder eigene Anstrengung. Unser Fleisch. Vers 12, seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr Brüder. Seid frei wie ich, weil auch ich halte die jüdischen Vorschriften nicht wie ihr. Ich lebe auch wie ihr Heidenchristen. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und meine Versuchung an meinem Körper habt ihr nicht verachtet, noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Also, als ich zuerst zu euch kam, nahmt ihr mich auf und meine Botschaft, obwohl ich krank war und obwohl ich schwach war. Ihr habt mich warm und in Liebe aufgenommen. Und wenn es gegangen wäre, hättet ihr sogar eure Augen ausgerissen, um sie mir zu geben. Die meisten Menschen glauben, dass Paulus eine Augenkrankheit hatte, wo die Augen ständig getränt haben und verschwollen waren. Paulus sagt, ihr habt mich in Liebe aufgenommen. Vers 16, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Ihr habt mich so geliebt und jetzt bin ich plötzlich euer Feind, weil ich euch sage, dass diese Gesetzlichkeit ein Fehler ist, wenn ihr da wieder zurückgeht. Und jetzt spricht er über diese gesetzlichen Lehrer, die hineingekommen sind, die gelehrt haben, Jesus ist nicht genug, ihr müsst Juden werden, um wirklich geistlich zu sein, um wirklich gerettet zu sein. Sagt in Vers 17, sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Wollen euch ausschließen von mir. damit ihr um sie eifert. Denen geht es nicht um euch, sondern sie wollen Anhänger werden, einen Anhang hinter sich nach. Und das ist typisch für Sekten. Sie wollen nicht Menschen auf Jesus hinweisen, dass ihr gesegnet seid in ihm, sondern euch für ihre Gruppe anwerben. Zeugen Jehovas, die kommen nicht zu eurer Tür, weil sie so um eure Errettung besorgt sind, sondern weil sie um ihre eigene Errettung besorgt sind. Weil die müssen ihre Auflagen erfüllen. Denen wird gesagt, ihr müsst so und so viele Werke vollbringen, so und so viele Stunden draußen sein, um von Gott angenommen zu werden. Die klopfen an eure Tür, weil sie müssen. Die stehen an der Ecke, weil sie müssen. Dass sie von Gott angenommen werden. Es war interessant, wir hatten letzten Samstag unseren Infotisch in der Stadt. Und ich war überrascht, wie viele Zeugen Jehovas da herumkrebsen in Grünstadt. Und in den Gesprächen, das eine, was immer wieder da war, die Betonung war, ja, was macht ihr? Geht ihr von Tür zu Tür? Ja, und ich sage, warum? Na, Jesus hat es getan. Aber wo? Weiß ich nicht, aber wir sollen das tun. Und das war irgendwie der ganze Maßstab für Christsein, oder gehst du von Tür zu Tür? Gesetzlichkeit. Aber Gott erkennt diese Werke des Fleisches, diese Gesetzlichkeit nicht an. Du kannst dir Erlösung, Anerkennung von Gott nicht verdienen. Du kannst dir das nur schenken lassen, aus Gnade, wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Es ist kein Weg zu Gott, sich zu ihm hinzuverdienen. Und das ist, glaube ich, auch eine Warnung an uns. Wir wollen nie mit selbstsüchtigen oder falschen Motiven Leuten von Jesus erzählen. Ja, damit unsere Gemeinde wächst. Na, darum geht es nicht. Sondern wir wollen Menschen zu Jesus bringen, weil Jesus sie liebt. Weil wir Jesus lieben und wir wollen, dass sie ihn kennenlernen. Und hey, dann, wir weisen sie auf Jesus hin und dann können sie sich entscheiden, wo sie hingehen wollen. Ich meine, ja, wir sind nicht die einzige Gemeinde auf der Welt. Es geht um Jesus, nicht um Calvary Chapel oder irgendwas anderes sonst. Vers 18, gut ist aber allzeit im Guten zu eifern. Und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Jetzt spricht der Paulus über seine eigene Einstellung, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünschte aber jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Das war sein Herz, dass sie von Neuem geboren werden, dass sie in Gnade wachsen, dass sie reifer werden in ihrer Freiheit, die sie in Christus haben. Und er wollte sehen, dass ihr Leben verändert wird durch die innewohnende Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt, ich wünschte, ihr könntet meine Stimme hören. Vielleicht klingen diese meine geschriebenen Worte ein bisschen harsch, so wie eine harsche Zurechtweisung. Aber ich wünschte, dass ihr meine Stimme hören könnt. Ich liebe euch, ich bin besorgt um euch. Sagt mir, wie ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Für jedes Prinzip im Neuen Testament gibt es ein Bild im Alten Testament. Und Paulus verwendet hier diese Begebenheit von Abraham. Abraham, als er 75 Jahre alt war, hat Gott ihn herausgerufen von Ur in Chaldea und hat gesagt, zieh ins verheißene Land. Und er hat ihm gesagt, ich werde dir eine Nachkommenschaft geben. Ich werde dir viele Nachkommen geben. Als Abraham 85 Jahre alt war, 10 Jahre später, hat er diesen verheißenen Sohn noch immer nicht bekommen. War noch immer kinderlos. Und oft ist das so in unserem Leben, wenn Gott uns eine Verheißung gibt, sehr oft vergeht Zeit zwischen der Verheißung und bis Gott sie wirklich erfüllt. Und da müssen wir geduldig sein und einfach auf sein Wort, auf seine Verheißung vertrauen. Nicht versuchen, es aus eigener Kraft zustande zu bringen. Das war das Problem, was der Abraham hatte. Oder eigentlich seine Frau, die Sarah, die ist ungeduldig geworden und hat gesagt, okay, Gott hat uns die Verheißung gegeben, aber lass uns mal praktisch denken, lass uns Gott ein bisschen nachhelfen. Da ist meine Magd, die Hagar, und du geh zu ihr ein und erzeuge ein Kind mit ihr. Das war damals eine übliche Praxis. Und das Resultat war Ismael, ein Werk des Fleisches. Wo hatte der Abraham die Hagar her, diese Magd, der Sarah? War eine Hungersnot im Land Israel, im verheißenen Land. Und Abraham, der Vater der Glaubenden, hat Gott nicht so vertraut und ist nach Israel nach Ägypten gezogen. Ägypten ist immer ein Bild für die Welt. Und ihr könnt die Geschichte nachlesen. Hat die Leute belogen, hat gesagt, ja, Sarah ist meine Schwester. Weil sie war eine sehr schöne Frau. Und der Pharao wollte sie dann für sich haben, aber Gott hat das Ganze gestoppt. Und letztendlich hat er